Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir sind bei Folge 290 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 228. Im Studio ist mit mir Sibylle Hallberg. Es ist Folge 2 von 3 zum Thema Biografie. Ja, Sibylle, der Platz am Mikrofon ist deiner. Wir sind bei Vincent van Gogh nach den vorigen Einleitungen und ich höre immer ganz gespannt zu.
Wir beginnen jetzt mal ganz klassisch mit seiner Geburt. Vincent van Gogh wird am 30. März 1853 im evangelischen Pfarrhaus von Groot Zundert im niederländischen Nordbrabant geboren. Auf den Tag genau, ein Jahr nach dem erstgeborenen und ebenfalls auf den Namen Vincent getauften Sohn des Pfarrers und seiner Frau, der kurz nach der Geburt stirbt. Es ist durchaus möglich, dass der sensible und menschenscheue junge Vincent unter dem Gefühl leidet, nur ein minderwertiger Ersatz für den älteren Verstorbenen zu sein. Es folgen noch 5 Geschwister, von denen er allein Theo nahesteht. Ihn nimmt er mit auf seine Streifzüge durch die Natur. Mit seinen Augen erklärt er ihm begeistert die Welt, sei die Landschaft noch so öde und leer. Zu Hause aber zieht Vincent sich zurück, liest unermüdlich und zeichnet. Landschaften, Blumen und Tiere von auffälliger Schönheit. Vincents Vater ist ein freundlicher und geselliger Herr. Von der Mutter scheint er ein liebes, aber unausgeglichenes und störrisches Wesen geerbt zu haben. Er widersetzt sich allen Anordnungen. Eltern und Lehrer haben ihre Liebe Not mit ihm. Mit 12 Jahren gibt der Vater ihn in ein Internat, wo er 4 Jahre bleibt. Dort fällt Vincent durch unersättlichen Wissensdurst auf. Er verschlingt Bücher über Philosophie und Theologie, interessiert sich allerdings kaum für den Unterrichtsstoff. Wenn er in den Ferien zu Hause ist, gibt es wegen seiner Verschlossenheit und seiner Wutausbrüche viel Ärger. Was soll aus diesem Jungen werden? In der Familie van Gogh werden die Männer traditionell Pfarrer oder Kunsthändler. Auf Empfehlung eines Onkels kommt Vincent mit 16 Jahren in die Ausbildung nach Den Haag, in die dortige Niederlassung des bekannten Kunsthändlers Goupil. Das Haupthaus steht in Paris. Niemand ahnt, dass aus diesem Jungen, der nun beginnt, sich für Kunst zu begeistern und in seiner Freizeit durch die Museen streift, ein unsterblicher Maler werden wird. 1873 wird Vincent eine gute Stellung in der Londoner Goupil-Filiale angeboten. Theo beginnt ebenfalls eine Laufbahn als Kunsthändler bei Goupil in Brüssel. In London mietet Vincent sich bei einer Pfarrerswitwe ein, in deren Tochter Ursula er sich heftig verliebt. Solange sie mit ihm flirtet und er sich nicht traut, ihr seine Liebe zu gestehen, ist Vincent glücklich in London. Ihr, der Angebeteten, will er aufrichtig seine ganze Liebe bedingungslos zu Füßen legen. Doch als er endlich den Mut findet, sich ihr zu erklären, lacht sie ihn nur aus, ihn, den kleinen Trödler. Diese Zurückweisung empfindet Vincent als grausam. Sie hat schreckliche Auswirkungen auf sein Seelenleben. Sie macht aus ihm einen gebrochenen jungen Mann, der an nichts mehr Freude hat, der sich verlassen und verloren fühlt, den darüber hinaus sein Beruf anzuwidern beginnt. Für ihn als ernsten und aufrichtigen Menschen erscheint der Bilderhandel plötzlich im Licht der Heuchelei, fern von aller Wahrhaftigkeit. Er erkennt, dass Maler ganz nach der Mode arbeiten, nicht nach innerer Überzeugung. Nach dem Wunsch fachlich ungebildeter Kunden verzieren sie ihre seelenlosen Werke auch noch mit prunkvollen Rahmen. Vincent wird nicht nur unfreundlich der Kundschaft gegenüber, sondern schroff und ausfallend. Im darauffolgenden Jahr wird er vorübergehend nach Paris versetzt, wo er aber in Seelenkummer versinkt. Nichts bemerkt er von der Ausstellung, die einige verspottete Maler, darunter Cézanne, Monet, Renoir und Degas, bei einem Fotografen veranstalten. Ein ausgestelltes Bild von Monet trägt den Titel »Impression« aufgehende Sonne. Nach ihm nennen die Kritiker diese Maler abwertend und ironisch Impressionisten. Zurück in London versucht Vincent, Ursula wiederzugewinnen. Doch sie will nichts mehr von ihm wissen. In seiner verzweifelten und elenden Verfassung kann und will er kein guter Bilderhändler mehr sein. Noch einmal wird er nach Paris versetzt, begeistert sich aber nur für Museen und Galerien. Nach weiteren Entgleisungen gegenüber Kollegen und Kunden kommt der Beruf des Kunsthändlers für ihn nicht mehr in Frage. Wohin führt ihn sein Weg? Vincent sucht Halt in Gotteshäusern, dem Studium der Bibel und beginnt inbrünstig zu beten. Er sucht seinen Weg zu Gott. In dieser Zeit beeindruckt ihn sehr der französische Philosoph und Schriftsteller Ernest Renan. Seinem Bruder zitiert er folgende Sätze Renans: Um in der Welt zu wirken, muss man für sich selbst abgestorben sein. Wer sich zum Botschafter eines religiösen Gedankens macht, hat keine andere Heimat mehr als diesen Gedanken. Der Mensch ist nicht nur auf Erden, um glücklich zu sein, nicht einmal, um einfach anständig zu leben. Er ist hier, um in der Gesellschaft Großes zu tun, sich zu adeln und die Gewöhnlichkeit zu überschreiten, in der das Dasein fast aller Individuen dahin dämmert. Die Eltern und auch Theo sind besorgt um Vincent und bemühen sich, ihn wieder aufzurichten und mit ihm eine neue Zukunft zu planen. Theo rät ihm, Maler zu werden. Doch Vincent lehnt ab. Er interpretiert die Zurückweisung von Ursula und die Anklagen von Kollegen und Mitmenschen als Zeichen für Buße und Entsagung. Immer mehr wendet er sich der Religion zu und beschließt, fortan alles zu geben und als selbstloser, reiner Christ ohne Rücksicht auf sich selbst zu leben. Er wird Hilfslehrer in einer anglikanischen Schule, deren Schüler fast ausnahmslos aus armen Familien im Londoner East End stammen. Eines Tages bekommt er den Auftrag, dort das säumige Schulgeld einzutreiben. Entsetzt über die erbärmlichen Zustände der Familien, empfindet er tiefes Mitleid mit den Elenden und spricht ihnen Mut zu, tröstet sie, anstatt ihnen Geld abzunehmen. Wieder wird er entlassen. Aber er hat erfahren, dass die Armen ihm seine Nächstenliebe danken und ihm zuhören, selbst wenn er mahnend Calvins harte Worte sagt, Kummer ist besser als Freude. Dieser Satz wird ihn künftig begleiten und immer wieder aufrichten. An Theo schreibt er, »Es stimmt wahrscheinlich, dass ich nicht dazu geeignet bin, mit Menschen umzugehen, die sehr auf Formen halten, doch habe ich andererseits vielleicht einiges Geschick für arme oder kleine Leute. Und verliere ich auf der einen Seite, so gewinne ich auf der anderen. Seiner Familie gegenüber hat Vincent natürlich Schuldgefühle und Gewissensbisse, denn er hat immer noch keinen Beruf, bereitet den Eltern und dem Bruder Sorgen und Kummer. Die zeigen sich immer wieder verständnisvoll. Sie ebnen ihm den Weg in eine Buchhandlung in Dordrecht. Dort kümmert er sich allerdings herzlich wenig um die Kunden und den Verkauf von Büchern, sondern verschlingt sie selbst, vor allem religiöse. Den Hohn und Spott seiner Kollegen erträgt er so mürrisch wie stoisch. Und eines Tages schreibt er einen Brief an Theo. »Ich fühle mich zur Religion hingezogen.« Ich will die Erniedrigten trösten. Der Maler- und Künstlerberuf mag schön sein, aber ich glaube, der Beruf meines Vaters ist heiliger. Ich möchte sein wie er. Gott ist mit mir. Ich will Pfarrer werden. Pfarrer wie mein Vater, wie mein Großvater. Er wird Hilfslehrer in einer anglikanischen Schule im Londoner East End, weigert sich aber, von den Armen Schulgeld einzutreiben und wird entlassen. Zurück in den Niederlanden versucht er sich als Buchhändler, erfolglos. Beginnt ein Theologiestudium in Amsterdam, scheitert erneut. stürzt sich mit Leidenschaft in die Ausbildung zum Missionar, zum Prediger, macht sich auf ins Borinage, das belgische Steinkohlerevier, wo er selbstlos den Grubenarbeitern in ihrem armseligen Leben zur Seite steht, ihnen erste düstere Zeichnungen schenkt, bis ihm, dem Unangepassten, die Erlaubnis zur Mission entzogen wird. An seinen Bruder Theo, seinen einzigen Vertrauten, schreibt er erneut: Es will mir nicht in den Kopf, dass ich ein solches Monstrum von Grobheit und Unhöflichkeit sein soll, dass ich verdiente, aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Und weiter: Mancher hat doch ein großes Feuer in seiner Seele und nie kommt jemand, sich daran zu wärmen. Und die Vorübergehenden sehen nur ein klein wenig Rauch oben über dem Schornstein und gehen weiter ihres Weges. Theo beginnt, Vincent finanziell zu unterstützen. Und dieser geht zurück ins Borinage, zu den Erbärmlichsten, denen er sich verwandt fühlt. Dort zeichnet er bald pausenlos und ist glücklich. Mit 27 Jahren hat Vincent van Gogh seine Berufung gefunden, die Malerei. Es ist das Jahr 1880.
Ja, Vincent van Gogh im Original zu hören, das hast du ganz toll gemacht. Vielen Dank, Vincent van Gogh. Du bringst uns tatsächlich den Menschen Vincent van Gogh näher. Wir kennen ihn in erster Linie als Maler, der sich in Südfrankreich niederließ und dort seine schönsten Gemälde entstehen ließ. Du sprachest ja von Sonnenblumen.
Ja, genau. Vincent van Gogh gelangt über viele Umwege nach Südfrankreich. Vorerst aber sehnt er sich nach der Geborgenheit einer eigenen Familie. Und da er von Frauen immer wieder verlassen wird, entscheidet er sich, natürlich auch aus Mitleid, denn davon hat er viel, mit einer schwangeren Prostituierten zusammenzuleben und ihrem Kind ein liebevoller Vater zu sein. Das gelingt natürlich auf Dauer überhaupt nicht. Sie will ihn nicht und schickt ihn fort. Und wieder ist er allein und auf sich gestellt. Nun eine weitere Passage aus dem Text. Nun beginnt Vincent, die Malerei als seine einzige Daseinsberechtigung zu sehen. Er reist nach Amsterdam, um im Museum Werke von Rembrandt und Franz Hals zu sehen. 3 Tage lang bleibt er jeweils stundenlang vor ihnen stehen, um sie ganz genau zu betrachten und zu studieren. Man muss mehrmals gestorben sein, um so zu malen, wie von Feuerhand, schreibt er über Rembrandt und die Judenbraut. Und Franz Hals, der besitzt mindestens 27 verschiedene Schwarz. Seine eigenen Fortschritte überstürzen sich. An Theo über einen Korb mit Äpfeln. Ich kann dir ganz einfach sagen, wie ich diese Studie gemalt habe. Grün und Rot sind Komplementärfarben. Ein an sich ziemlich einfaches Rot findet sich an den Äpfeln. Daneben sind andere, weiter weg, mehr grünlich getönt. 1 oder 2 Äpfel haben noch eine andere Farbe. Ein gewisses Rosa, was das Ganze sehr gut abrundet. Dieses Rosa ist eine gebrochene Farbe, entstanden aus der Mischung von dem genannten Rot und Grün. Das sind die Gründe, weshalb eine Beziehung zwischen den Farben besteht. Dazu kommt ein weiterer Gegensatz. Der Hintergrund kontrastiert mit dem Vordergrund. Der eine hat eine neutrale Farbe, die aus der Brechung von Blau durch Orange entsteht. Der andere ist ebenfalls neutral, nur durch Hinzufügen von etwas Gelb abgewandelt. An Theo schreibt er jetzt mutig: Die Meinung der Welt, ich gebe keinen Groschen dafür. Ich kann mich nicht darum kümmern, was die Leute von mir denken. Ich muss vorwärts gehen. Und weiter: Jeder, der mit Liebe arbeitet und mit Intelligenz, hat gerade in seiner aufrichtigen Liebe zur Natur und zur Kunst eine Art von Panzer gegen die Meinungen der Menschen. Nach einer prägenden Zeit bei seinem Cousin, dem Maler Anton Mauve in Den Haag, und einer weiteren Beziehung, die zerbricht, folgt Vincent 1886 seinem Bruder nach Paris. Gemeinsam zieht er mit Theo an den Montmartre, wo er sich ein kleines Atelier einrichten kann. Über Theo, der als Kunsthändler gute Kontakte zu den Avantgardisten der Maler unterhält, lernt Vincent die von vielen immer noch verpönten Impressionisten kennen. Von ihnen beflügelt malt er wie besessen, manchmal 3 Bilder am Tag, und hat einen enormen Bedarf an Farben und Leinwänden. Ich finde, das Leben ist so kurz und vergeht so rasch. Wenn man Maler ist, muss man eben immer drauf losmalen. Die Liste seiner Malerkollegen, die er im Farbengeschäft von Père Tanguy trifft, lesen wir heute mit Ehrfurcht und Bewunderung. Monet, Renoir, Sisley, Signac, Degas, Gauguin, Pissarro, Cézanne. Sie alle erkennen Vincent van Goghs Genie, aber auch, dass er ein Grenzgänger ist. Pissarro sagt, dieser Mensch wird entweder verrückt oder er lässt uns alle weit hinter sich. Cézanne, bei der Betrachtung von Vincents Stillleben, wirklich, sie malen wie ein Irrer. Durch den Einfluss der französischen Maler hellen sich Vincents Bilder endlich auf. Er entdeckt, dass die Farbe seiner Leidenschaft entspricht und er mit ihr ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten hat. Am Montmartre malt er mehrmals die Mühle de la Galette, am Seineufer stellt er seine Staffelei auf, in den Tuilerien, im Bois de Boulogne. Paul Signac bemerkt über eine Abendunterhaltung mit Vincent van Gogh an der Seine. Er schreit, gestikuliert und fuchtelt mit seiner frisch bemalten Leinwand herum und färbt sich und die Vorübergehenden damit ein. Im kommenden Frühling zieht es Vincent nach draußen in die Umgebung. Blumenbilder entstehen. Die Technik der Impressionisten, ihr Spiel mit dem Licht, beherrscht er inzwischen, bewahrt aber doch seinen eigenständigen, kräftigen Stil. Er trägt ungebrochene Farben auf und betont die Konturen, um das Motiv herauszuheben. Sein deutlich aufgetragener Pinselstrich wird sicher. Der Maler der Zukunft ist ein Kolorist, wie es noch keinen gegeben hat.
Tja, du machst einen richtigen Cliffhanger daraus. Sehr schön. Das war Folge 2 von 3. Zum Thema Biografie, am Beispiel deines Buches über Vincent van Gogh. Nein, da sind ja noch andere drin. Ich nenne nochmal den Titel. Vom Leuchten steiniger Lebenswege, Sibylle Hallberg, 15 Euro, ein sehr hübsches Hardcover. Es lohnt sich, da hineinzuschauen. Ist auch ein wunderbares Verschenkbuch. Freuen Sie sich auf die nächste Woche. Da gibt es die Folge 291 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 229. Und das wird dann die Folge 3 von 3. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Kommen Sie gut durch diese Woche.